Kapitel 16. Markus Evangelium, Kapitel 16, ist das letzte Kapitel dieses Evangeliums. Und ich lese oder predige über die Verse 9 bis 14, werde aber ab Vers 1 schon lesen. Es heißt dort: Und als der Sabbat vergangen war, kaufte Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben. Und sie kommen sehr früh am ersten Tag der Woche zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander: Wer wird uns den Stein von der Tür der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Er war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sahen sie einen jungen Mann zu Rechten sitzen, bekleidet in einem weißen Gewand. Und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen, und sie sagte niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte. Die ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren, und trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie ihr nicht. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und verkündeten es den übrigen. Auch jenen glaubten sie nicht. Nachher offenbarte er sich den 11 selbst, als sie zu Tisch lagen, und schalt ihren Unglauben, ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn aufgeweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. In den ersten 8 Versen lesen wir von einer Begebenheit, die sich schon sehr früh am Sonntagmorgen, 3 Tage nach der Kreuzigung, ereignet hat. Die Frauen gehen zum Grab Jesu, um ihn zu salben, und als sie zum Grab kommen, ist die Situation ganz anders, als sie es befürchtet hatten. Der Stein ist zurückgewälzt worden. Das hatten sie nicht erwartet. Das Grab ist leer. Jesus ist dort nicht mehr zu finden. Stattdessen sitzt rechts am Eingang ein junger Mann in einem weißen Gewand, der zu ihnen sagt: Er aber spricht zu ihnen: Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Aus dem Matthäusevangelium, eine der Parallelstellen zu dieser Geschichte, wissen wir, dass dieser Mann im weißen Gewand ein Engel des Herrn war, der ihnen dort begegnete. Aber statt zu verkündigen, erschrecken sie sich und ergreifen die Flucht. Alle 3 verschwinden, hauen ab und schweigen aus Furcht. Ein kleiner Exkurs zu den 3 Tagen. Wer vorhin schnell mitgerechnet hat, wir denken: Freitag gekreuzigt, Samstag im Grab und Sonntag auferstanden. Das ist doch nur 2 Tage oder 1 Tag. Nach unserer deutschen Rechen- und Denkweise schon. Aber wir haben ja hier eine Begebenheit aus dem jüdischen Alltag. Und somit müssen wir die Antwort, die Art, wie sie rechnen, in der jüdischen Tradition suchen und finden. So wie Juden zeitliche Angaben machten, so hat es Markus, unser Evangelist, ja niedergeschrieben. Er schrieb es ja damals, kurz nach der Kreuzigung Jesu. Und die Juden machen so, dass sie angebrochene Tage als ganze Tage und Nächte zählen. Und so kommen wir auf 3. Wenn der Herr von 3 Tagen sprach und am Sonntagmorgen auferstanden ist, dann sind es nach jüdischer Rechnung von Freitag bis Sonntag 3 einzelne Tage. Freitag die Kreuzigung, Samstag im Grab und Sonntagmorgen, also heute, auferstanden, der 3. Tag. Auch wenn er nicht alle Stunden der einzelnen Tage im Grab lag, wurden aus jüdischer Tradition, nach jüdischer Rechnung trotzdem 3 Tage und 3 Nächte gezählt. Soweit mal der Exkurs zu den ersten 8 Versen, ein kleiner Rückblick. Ab Vers 9 unserer heutigen Predigtthemas sind wir immer noch früh am ersten Tag der Woche. Wie Markus schreibt, hatten die 3 Frauen am Grab eine Begegnung mit dem Engel des Herrn, so begegnet nur Maria ausschließlich dem auferstandenen Herrn selber. Interessant ist, dass sie in dieser Begegnung keine Furcht mehr zeigt, nicht erschrickt und sie schweigt auch nicht mehr. Denn sie geht zu den Jüngern und verkündet denen, die trauerten und weinten, Jesus ist auferstanden, Jesus lebt. Aber keiner glaubt ihr. Man mag ja jetzt noch Verständnis für die Jünger haben. Okay, das ist jetzt ihre Meinung. Sie hat vielleicht einen Doppelgänger gesehen, jemand, der so ähnlich aussah wie Jesus, ähnliche Stimmlage hatte. Und jetzt meint sie, sie hätte Jesus gesehen. In unserem Abschnitt im Vers 12 heißt es, danach offenbarte er sich 2 von ihnen in andere Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen. Und jene gingen hin und verkündeten es den Übrigen. Auch jenen glaubten sie nicht. Nun bezeugen 2, die sogenannten Emmaus-Jünger, wie sie auch genannt werden. Lukas hat diese Begebenheit sehr ausführlich in seinem Evangelium beschrieben. Es berichten schon 2, die ihn gesehen haben. Und sie glauben nicht. Mit Maria haben wir jetzt schon 3 Zeugen der Auferstehung. Hielten es die Jünger in Jerusalem immer noch für eine Täuschung? Immer noch für ein Versehen? Dachten sie vielleicht, die haben ein Gespenst gesehen oder träumten? Nachher offenbart er sich den 11 selbst, als sie zu Tisch lagen und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn aufgeweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Erst als Jesus ihnen persönlich begegnet, Klartext mit ihnen redet, glauben sie, dass er auferstanden ist. Aber warum glaubten sie weder Maria noch den beiden Jüngern? Sie hätten es besser wissen müssen. Als Jesus noch mit seinen Jüngern unterwegs war, heißt es in Markus 10, in Versen 33 bis 34, siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den hohen Priestern und den Schriftgelehrten überliefert werden und sie werden ihn zum Tod verurteilen und werden ihn den Nationen überliefern und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und töten. Und, so sagt er, nach 3 Tagen wird er auferstehen. Hier redet Jesus von sich in der 3. Person. Sie hätten es besser wissen müssen. Aber auch Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, hätten es besser wissen müssen. Der Engel des Herrn sagt ihnen ja. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Also auch sie wussten, kam es nochmal gesagt, der Herr ist auferstanden. Aber sie waren so erschrocken, dass sie nicht glauben konnten. Oder es vielleicht gar nicht gehört haben. Vielleicht ging es ihnen vor Schrecken so, dass sie die Botschaft gar nicht gehört haben, dass er lebt. So ähnlich wie die Jünger, die in Jerusalem waren. Wie heißt es von ihnen? Sie trauerten und weinten. Anstatt auf die Erfüllung dieser Verheißung Gottes zu warten, sich darauf zu freuen, dieses Wunder zu erleben, dass Jesus lebt, auferstanden ist, trauerten und weinten, die mit ihm gewesen waren. Sie trauerten und weinten. Sie waren so sehr mit ihrem Schmerz und ihrer Trauer beschäftigt, darin gefangen, dass sie gar kein Ohr mehr für die frohmachende und rettende Botschaft hatten. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Das kam vielleicht gar nicht an. Vielleicht ging es auch links rein, rechts wieder raus. Aber kennen wir nicht auch solche Situationen? Unsere Gedanken kreisen dauernd um unsere Probleme. Und wir kommen da nicht mehr raus. Aber wir kommen wieder raus. Sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen, ist physikalisch nicht möglich. Und noch nicht unbedingt jedermanns Sache. Sich einen Ruck geben? Aber wie denn? Wenn du trauerst und weinst. Oder wenn selbst ein Telefonat für dich oder das morgendliche Aufstehen wie riesige Berge vor dir stehen und ein immenser Kraftaufwand sind. Ein Telefonat. Einfach morgens aufstehen, wenn es einfach nicht mehr möglich ist. Weil du so ausgebrannt, so kaputt, so platt bist, weil du so mit dir beschäftigt bist. Und ich rede deine Probleme ja nicht klein. Sie sind ja real vorhanden. Ich kenne es ja aus meinem eigenen Leben. Aber wie kommen wir aus dieser Misere heraus? Oder wie können wir diesen Kreislauf der Gedanken stoppen? Den Schalter einfach umlegen, von off auf on, von 0 auf 1. Nein. Wir müssen das tun, was die Jünger nicht taten. Wir hatten es vorhin in Markus 10 gelesen, dass Jesus ihnen versprochen hatte, er wird nach 3 Tagen wieder auferstehen. Wir müssen Gottes Wort beim Wort nehmen. Zum Beispiel eine von mehreren Stellen, Matthäus 11, Vers 28. Dort sagt Jesus zu seinen Jüngern, und zu denen, die ihn damals zuhörten, als er predigte, kommt her zu mir, alle, ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Das sagt kein Toter, der im Grab geblieben ist. Das sagt der, der auferstanden ist. Das sagt der Lebendige, an dem du dich binden musst, um wieder lebendig zu werden. Er hatte seinen Jüngern verheißen, dass er auferstehen wird, und er tat es. Er hat verheißen, dass er uns Ruhe geben wird, und er wird es. Ihm, dem Auferstandenen, dem Lebendigen, unser Leben anvertrauen. Das ist es, was Gott sich von uns wünscht. Wir vertrauen ihm unser Leben an. Die Bibel nennt das Buße, umkehren zu Gott. Gott möchte, dass wir ihm unsere Sünden bekennen und dann vergibt er uns. Das hat er uns versprochen. Jesus selbst sagte es in einem Gespräch mit einem jüdischen Gelehrten. Der Evangelist Johannes hat es in seinem Buch aufgeschrieben. Man kann es im 3. Kapitel nachlesen. Dort heißt es ab Vers 16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richtet, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Vergessen wir nicht. Er versprach, nach 3 Tagen aufzuerstehen und er tat es. Er verspricht dir hier in dieser Stelle, dass du durch den Glauben an ihn vor dem Zorn Gottes gerettet wirst, und er wird dich retten, wenn du ihm vertraust. Oswald Chambers, ein britischer Prediger Ende des 19. Jahrhunderts, hat mal gesagt, das Bemerkenswerte an der Furcht Gottes ist, dass wenn du Gott fürchtest, du nichts anderes fürchtest. Wenn du aber Gott nicht fürchtest, fürchtest du alles andere. Wer wie Maria Magdalena hier in unserem Evangelium, unserem Bericht, oder die beiden Emmaus-Jünger Jesus begegnet, so wie du und ich, oder wie sie und ich, ich weiß jetzt nicht, wer alles zuschaut und zuhört, wenn wir Jesus begegnen, brauchen wir keine Angst mehr zu haben. Wir müssen uns vor ihm nicht fürchten und erschrecken. Warum müssen wir uns nicht fürchten? Weil wir dem Lebendigen begegnet sind. Dem Lebendigen, dem Auferstandenen begegnen. Dem, der dem Tod die Macht genommen und Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat. Wir sind dem, der lebendig macht und aus Furcht befreit. Aber warum ist die Auferstehung so wichtig? Ist sie wirklich wichtig? Ist nur ein Kratzen im Hals. Wenn ich doch daran glaube, dass er für meine Sünden gestorben ist, sprich, ich habe für mich persönlich erkannt, dass es die Wahrheit ist. Meine Schuld Gott gegenüber ist von ihm am Kreuz bezahlt worden. Er starb für mich, ich bin befreit. Er ging in den Tod, ich darf leben. Dann ist doch eigentlich alles in Ordnung. Dann ist doch mein Verhältnis zu Gott wieder in Ordnung gebracht. Dann passt doch alles wieder. Warum noch die Auferstehung? Warum ist sie so wichtig? Warum berichten alle vier Evangelien davon? Jesus sagt es selber. Er sagt von sich, und Johannes hat es auch aufgeschrieben. Und wir können es ebenfalls im Johannesevangelium nachlesen. Es heißt dort im Kapitel 14, Vers 6, Jesus spricht zu ihm, das ist Thomas, einer seiner Jünger. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt nichts anderes. Du kannst wissen, wie man in den Himmel kommt. Du musst mir folgen, sagt Jesus. Ich bin, sagt Jesus, der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das ist zum einen ein Absolutheitsanspruch, zum anderen aber auch die sicherste Navigation, die du haben kannst, um in den Himmel zu kommen. Du fährst nicht gegen eine Wand. Er leitet dich nicht falsch, er leitet dich in den Himmel. Deshalb Auferstehung. Wenn Jesus das gesagt hätte, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater als nur durch mich, und wäre im Grab geblieben, einem Toten folgen? Mit einem Toten kannst du auch keine Gemeinschaft haben. Der antwortet dir nicht mehr. Dem kannst du keinen Kaffee trinken. Mit dem kannst du nicht reden. Zu einem Toten kannst du zwar beten, aber er hört und er erhört dich nicht. Aber an dem Lebendigen lebendig gemacht werden, das geht. Deshalb Auferstehung. Es ist vollbracht, war nicht einfach das letzte Wort Christi am Kreuz, sondern der Siegesruf Jesu. Alles Aber auch wirklich alles ist jetzt bezahlt, steckt in diesem Satz, es ist vollbracht drin. Das heißt, die Sünden, die waren, die Sünden, die gerade geschehen während seiner Kreuzigung und all die Sünden, die die Menschen noch machen werden, wurden in diesen 3 Stunden der Finsternis am Kreuz bezahlt. Und das Schöne daran ist, es geschah vor 2000 Jahren. Und bis heute ist an diesem Aussatz, diesem Ausspruch, Entschuldigung, ist an diesem Ausspruch, an dieser Tatsache, an dieser Begebenheit keine Modellpflege nötig, wie wir es in der Autobranche immer wieder machen. Es ist keine Modellpflege nötig. Dieses Opfer ist zeitlos und immer brandaktuell. Der Apostel Paulus hat in seinen Briefen öfters darauf hingewiesen, dass die Auferstehung Jesu Christi eine Bestätigung Gottes ist, dass das Opfer Jesu vollkommen ist. 2 Beispiele. In seinem Brief an die Christen in Rom schrieb Paulus, ihn, also Jesus, der um unsere Übertretung willen dahingegeben und um unsere Rechtfertigung willen, um unserer Rechtfertigung willen, auferweckt worden ist. Wir sind und werden durch Jesu Auferstehung vor Gott gerechtfertigt. Durch ihn, weil er lebt. Deshalb Auferstehung zu unserer Rechtfertigung. Vergebung und Rechtfertigung vor Gott. Und in seinem ersten von 2 überlieferten Brief an die Christen in Korinth schreibt Paulus, ist aber Christus nicht auferweckt worden, so ist euer Glaube, der Glaube der Korinther, aber auch unser Glaube nichtig, so sind wir noch in unseren Sünden. Und das stimmt. Was wäre das für ein Sieg? Der für unsere Sünden gestorben ist, ist im Tod geblieben? Wo bleibt da der Sieg über Sünde? Wo bleibt da der Sieg über Tod? Deswegen musste der Jesus auferstehen, um zu zeigen, ich habe dem Tod die Macht genommen. Ich bin der Sieger über den Tod. Sterben gehört für uns zum Leben dazu. Das war aber nicht Gottes Plan für uns, wie wir im Eingangsgedicht gehört hatten. Tod war im Gottes Plan für seine Menschen nie vorgesehen. Aber wir wählten die Sünde und wir wählen sie immer wieder. Wir wählen die Sünde, damit den Tod statt das Leben. Und so bekommen wir am Ende unseres Lebens den Lohn dafür. Ebenfalls in seinem Brief an die Christen in Rom hat Paulus geschrieben, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Tausende von Gräbern auf unseren Friedhöfen zeugen davon. Jedes Begräbnis, an dem wir teilnehmen, zeugt davon. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Das ist nicht das normale Ende eines Lebens. Das hatte Gott sich für uns nicht vorgesehen. Den Tod haben wir uns echt verdient, weil wir sündigen. Dafür werden wir jetzt damit ausbezahlt. Aber der Bibelvers geht noch viel weiter. Und das ist das Mutmachende. Das Mutmachende, das Schöne an der Auferstehung. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod, sagt Paulus. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und das ist die Auferstehung. Das ist unsere Hoffnung, unser feste Zuversicht. Wir zweifeln nicht, oh, werde ich mal in den Himmel kommen? Nein, es ist unsere Gewissheit, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Das feiern wir heute. Der Tod, unsere Trennung von Gott ist besiegt. In einem kleinen Comic las ich mal, wie Charlie Brown am Meeresufer sitzend, aufs Meer weit hinausschauend, zu seinem Hund Snoopy, der rechts von ihm saß, sagte: Eines Tages werden wir alle sterben. Und Snoopy, sein Hund, antwortet: Christen sterben nicht. Christen gehen nach Hause. Und das ist der Sieg der Auferstehung. Christen wissen, dass sie nach ihrem Tod bei Jesus im Himmel sind. Denn sie sind an dem Lebendigen lebendig gemacht worden. Und das wünsche ich jedem von meinen Zuhörern heute auch. Werde an dem Lebendigen lebendig und vertraue ihm dein Leben an. Amen.